Also den Kleinen sagen wir Tschüss und den Großen sagen wir herzlich willkommen nochmal. Wir feiern heute Pfingsten, wow, oder? Pfingsten, hey, ja, Pfingsten, was feiern wir an Pfingsten? Ja, was feiern wir da? Starten wir dieses kleine Quiz doch mit einem anderen Fest. Wir feiern Weihnachten, ja, das feiert jeder, gehe ich mal von aus. Was feiern wir an Weihnachten? Easy. Wir feiern das Fest der Liebe, der Familie und der Geschenke. Nein. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, damit wir Menschen Gottes Söhne und Töchter werden können. Gott sei Dank. Das ist ein Grund zum Feiern. Ein Grund zum Feiern. Mit diesem Geschenk Gottes, da fing alles an, das große Feiern. Gott kommt zu uns. Was feiern wir noch? Wir feiern Karfreitag und Ostern. Und was feiern wir da? Ja, easy. Karfreitag heißt Fisch essen, Ostern heißt Erwachsene essen komische bunte Eier und Kinder verschlingen Schokohasen. Nein, sondern Jesus ist anstelle von dir und mir gestorben. Weil du und ich vor dem Richter Gott zum Tode Verurteilte waren. Und das nächste Geschenk, das wir da feiern, ist Gottes Vergebung, die Versöhnung mit ihm. So, Jesus ist tot, aber damit nicht genug, sondern Jesus ist auferstanden. Der himmlische Vater hat Jesus aus den Toten heraus wieder lebendig gemacht. Jetzt brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Ich sage den Satz nochmal. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, denn der Tod ist besiegt. Wir dürfen mit Jesus ganz neu aufleben. Das Geschenk Gottes an uns, an Karfreitag und Ostern, weil Jesus lebt, dürfen auch wir leben, und zwar mit ihm. Ja, aber wo ist er denn, wenn wir mit ihm leben sollen? Wie können wir Jesus mit ihm jetzt ganz neu aufleben? Ja, und damit herzlich willkommen heute an Pfingsten. Was feiern wir an Pfingsten? Ich hole etwas aus. Bevor Jesus ging, da kündigte er verschiedenste Dinge an, die seine Schüler damals noch nicht verstehen konnten. Ich lese aus den Abschiedsworten in Johannes 14. Da sagt Jesus: Ich gehe zum Vater. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Und das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Aufgepasst, ich komme zu euch, sagt Jesus. Und dann sagt er weiter: Mein Vater und ich, wir kommen und werden für immer bei euch sein. Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Jesus sagt: Ich gehe, der Heilige Geist kommt, ich komme zu euch, mein Vater und ich kommen zu euch, und zwar für immer. Also bei dem einen oder anderen müsst es Klick machen jetzt. Was Jesus da sagt, ist unfassbar. Weihnachten, der Vater schickt den Sohn, Karfreitag und Ostern, der Sohn macht den Weg zum Vater frei. Und Pfingsten, der Sohn bittet den Vater, seinen Geist zu schicken, damit dieser immer bei uns ist und mit ihm, auch der Vater und der Sohn. Verstehst du das? Bist du dir dessen bewusst? Pfingsten heißt, der dreieinige Gott, der ist für immer bei uns, in Person des Heiligen Geistes. Und jetzt startet dieses neue Leben mit seinem Geist. Nicht mehr ein Leben aus unserer Kraft, sondern ein Leben aus Gottes Kraft. Was für ein Geschenk, oder? Was für ein Geschenk. Gott ist hier. In seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Liebe, mit all seinen Geschenken, in seiner ganzen Person, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit ihm, nur mit ihm, leben wir auf. Dieses neue Leben, das uns geschenkt wurde, das startet hier und jetzt. Nicht erst in der Ewigkeit. Es startet im Hier und Jetzt. Das neue Leben durch den Heiligen Geist, das feiern wir heute an Pfingsten. Und ich weiß nicht, ob du da mitmachen möchtest, aber ich möchte Gott einen kleinen Applaus dafür geben und ihm danken. Gott schenkt uns so viel. Wir können das ganze Jahr feiern. Wir können das ganze Jahr feiern. Aber wisst ihr was? Bei fast jeder Beerdigung, die ich besuche, da wird eine Sache übersprungen. Denn bevor das größte Fest überhaupt kommt, denn es steht noch ein Fest aus, das sind erst drei. Es steht noch ein großes Fest aus. Das Fest, wenn Jesus wiederkommen wird. Aber bevor dieses größte Fest kommt, da muss noch etwas anderes passieren. Jesus selbst wird nämlich, wenn er wiederkommt, Willkommene, die Einladung ausgeschlagen haben, für immer von dem letzten Fest ausschließen. Und diejenigen, die hier und jetzt schon mit ihm leben, die wird er für immer hineinlassen in dieses Fest. Und dann wird so richtig gefeiert. Wow, das ist keine Hochzeit, die wir hier erleben, kann das übertrumpfen. Das ist alles nur ein billiger Abklatsch von dem, was kommen wird. Es wird ein Fest mit himmlischen Ausmaßen und in göttlichen Dimensionen. Und das alles kommt noch. Ja, und wann kommt es? Wann kommt dieses Wiederkommen und dann das himmlische Fest? Wann kommt es? Wisst ihr was? Seit 2000 Jahren fragen und rätseln viele, viele Christen, wann das sein wird. Und so auch die jungen Jesus-Nachfolger in Thessalonich. Und Paulus schreibt ihnen, wir lesen ja weiter im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5 sind wir angekommen, Abschluss dieser Reihe heute. Paulus schreibt zu ihnen und antwortet, ja, über die Frage nach Zeit und Stunde. Da brauche ich euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, dann wird plötzlich ein Verderben über sie hereinbrechen, wie die Wehen über eine Schwangere. Da gibt es kein Entkommen. Doch ihr, meine Geschwister, lebt ja nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des Tages. Nein, wir gehören nicht zur Finsternis und Nacht. Soweit erstmal. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon begegnet ist. Mir ist es nahezu in jeder Gemeinde begegnet, in der ich bisher war. Es gibt Personen, die Berechnungen zum Tag des Herrn anstellen. Einer sagte mir mal, Jesus sagt ja nur, dass er selbst weder Tag noch Stunde weiß. Vielleicht sollten wir ja sogar das Jahr errechnen. Jetzt schauen wir in unsere Gesellschaft und dort ist es nicht anders. Du wirst in unserer Gesellschaft auch zwei Gruppen finden. Die einen, sie berechnen Weltuntergangsszenarien. Immer ein guter Nährboden für die wildesten Ideologien. Und die anderen, sie wiegen sich in Sicherheit und sie schieben jeglichen Gedanken über das Ende der Welt oder zumindest das Ende ihres eigenen Lebens weit von sich. So, was machen wir jetzt damit? Die Bibel gibt eine einfache Antwort. Die Bibel gibt eine sehr einfache Antwort und die lautet: Der Tag des Herrn kommt, wenn Gott, der Herr, es will. Nicht früher, nicht später, sondern genau richtig. Genau richtig. Und Paulus ermahnt die Thessalonicher: Lasst das rechnen. Und er ermutigt uns: Lebe so, dass du nicht davon überrascht wirst. Und was ist die Begründung, die er bringt? Deine Identität. Das, was du bist und wer du bist in Jesus Christus. Denn als Christ bist du ein Mensch des Lichts, ein Kind des Tages. Des Tages des Herrn. So, was heißt das jetzt? Lesen wir weiter, was er schreibt. Ab Vers 6. Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wir wollen wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, der schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, der tut es in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und mit der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, so wie er es ja auch schon tut. Über den Abschnitt habe ich geschrieben: Trau dich, anders zu leben. Trau dich, anders zu leben. Und Paulus verwendet hier 4 Metaphern, ihr habt sie alle gehört. Metaphern, um zu beschreiben, wie dieses Andersleben aussieht. Metaphern sind Bilder. Es geht also nicht um den ursprünglichen Sinn der Worte, sondern um die Übertragung. Hier sind die Bilder, 4 Metaphern. Licht statt Finsternis. Tag statt Nacht. Wach oder wachsam statt schlafend. Und nüchtern statt betrunken. All diese Bilder, sie beschreiben sowohl einen sichtbaren oder einen körperlichen Zustand, als auch einen unsichtbaren, einen geistlichen. Wozu sind wir berufen? Wir sind dazu berufen, anders zu leben. So, und wie sieht dieses Andersleben jetzt aus? Wofür steht Finsternis? Finsternis steht für Ignoranz und Sünde. Ignoranz und Sünde. Denn alles, was versteckt wird, finster. Was keiner wissen darf. All das, was nicht ans Licht kommt, das trennt uns von Gott und es schadet letztlich jeder Beziehung. Beziehung zu Gott, zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen. Sünde ist ein Beziehungsschaden. Ignoranz und Sünde sind wie Vampire. In Nacht und Finsternis, da haben sie Macht. Aber im Licht, da verlieren sie jegliche Kraft. Und am Tag des Herrn, da werden sie sogar endgültig vernichtet. Und Christen sind Kinder des Lichts. Jesus scheint mit seinem Licht in dein und mein Leben hinein. Er vertreibt alle Finsternis und entkräftet Ignoranz und Sünde, und zwar Stück für Stück. Jesus ist als Licht in die Finsternis dieser Welt gekommen. Was feiern wir an Weihnachten? Genau das. Das Licht kam in die Welt, in die Finsternis hinein. Und als Kinder des Lichts, dann nehmen wir uns ein Beispiel an ihm. Denn Licht ist das Unterscheidungsmerkmal. Deshalb laufen wir auch nicht vor der Finsternis davon, sondern unsere Berufung ist, die Finsternis zu erhellen. Wir sollen es Jesus nachmachen. Jesus ist nicht vor der Finsternis davongelaufen, im Gegenteil. Er ist als das Licht in die Finsternis hineingegangen. Das ist unsere Berufung. Wir sind Kinder des Tages. In all diesen Bildern geht es auch um den Tag des Herrn. Deswegen, wir sind Kinder des Tages des Herrn. Wir sind in freudiger Erwartung, weil wir wissen, dass Jesus mit uns seinen endgültigen Triumph feiern wird. Und deshalb ruft Paulus die jungen Christen in Thessaloniki auf. Das ist ja der erste Brief, den er geschrieben hat, eine ganz junge Gemeinde. Er sagt, lasst uns nicht geistlich einschlafen. Wir dürfen nicht geistlich einschlafen, sondern wach und wachsam sein. Nüchtern sein, das bedeutet nicht, abstinent zu leben. Es ist eine Metapher, es geht um die Übertragung, sondern es geht um Selbstbeherrschung. Um Selbstbeherrschung in allen Lebensbereichen. Die Flucht, also in einen Rausch, egal welche Art, das passt nicht zu einem Jesus-Nachfolger. Maßlosigkeit ist kein Kennzeichen von Christen, sondern von Nacht und Finsternis. Schönheitswahn, Bildungswahn, Öko-Wahn, Vergeltungswahn, Spielewahn, Besitzwahn, das ist ein Wahnsinn. Stattdessen soll sich unser Anders eben in Selbstbeherrschung und geschärften Sinnen zeigen. So, und wie klappt das? Wie kann das klappen? Ich hoffe, ihr habt es gelesen. Indem wir uns nämlich auf drei Dinge fokussieren. Ich hebe sie nochmal hervor im Text, ihr seht es. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Da ist er wieder, die geistliche Waffenrüstung, zumindest große Parts davon. Ohne die geistliche Waffenrüstung sind wir aufgeschmissen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Dreiklang, den Paulus auch den Christen in Korinth singt. In dem schönen Love Chapter, Kapitel 13, im ersten Korintherbrief, Vers 13. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben. Doch am höchsten steht die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Auf Gott vertrauen, Menschen und vor allem Geschwister lieben und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und zwar mit allen Kindern des Lichts. So lebst du anders. Und so weist du mit deinem Leben auf Gott. Mit diesem Fokus kannst du mutig nach vorne schauen. Denn auf diesem Dreiklang, da liegt der Segen Gottes. Ja, aber wie das so ist. Alles, was wertvoll ist, das wird auch angegriffen. Kein Segen bleibt unangefochten. Kein Segen bleibt unangefochten. Erinnerst du dich noch, wer die Empfänger des Thessalonicher Briefs sind? Eine junge Gemeinde. Frisch, voller Eifer, herzlich, erwartungsvoll, im Aufbruch. Sie waren mutig nach vorne unterwegs. Und genau das ist aber immer angegriffen. Aufbruch bringt Angriffe. Bedeutungsvolles bringt. Bedrängnisse. Paulus schwärmt einmal vor, deshalb rühme ich mich aller Bedrängnis. Im Römerbrief. Es gibt keinen Aufbruch ohne Angriffe. Alles von Bedeutung, das wird auch bedrängt. Stillstand erfährt selten Angriffe. Aber auf Dauer bringt Stillstand den Tod. Eine Gemeinde, die sich nicht bewegt, die wird auch nicht bedrängt, aber sie stirbt. Was muss jede Gemeinde bewahren? Glauben, Hoffnung, Liebe. Wo keine Liebe ist, da wird Gottes größte Macht unterdrückt. Diese bedingungslose Liebe von Annahme, die aber gleichzeitig Veränderung auch bewirkt, die Geborgenheit schenkt und Freiheit schenkt. Nichts davon kann sich entfalten ohne Gottes Liebe. Wo keine Hoffnung ist, da herrschen was? Sorgen, Trauer und Verzweiflung. Ohne Hoffnung, da richtet sich der Blick eben nicht nach oben und nach vorne, sondern nur nach unten und vielleicht noch zurück. Wo kein Glaube ist, da drehen wir uns nur um uns selbst und lassen Gott nicht in unserem Herzen die Regie führen. Aber Gott. Gott ist Liebe. Er schenkt Hoffnung. Und an ihn zu glauben, das befreit zu echtem Leben. Wohin schaust du? Wohin schaue ich? Wohin schaust du? Schauen wir auf den Boden? Schauen wir zurück in die Vergangenheit? Leben kann man nicht konservieren. Leben ist immer nur im Heute. Wohin schaust du heute? Schau zuallererst nach oben. Dann gibt Gott dir auch Mut, nach vorne zu schauen. Mit neuem Glauben, neuer Liebe und neuer Hoffnung. Neuer Glaube, neue Liebe, neue Hoffnung für dein Leben, für deine Lieben, für die Gemeinde, für die Menschen, die Gott schon lange sieht, weil er sie liebt. Wisst ihr, vielleicht erinnert ihr euch daran, manche, die es gehört haben, in der zweiten Predigt zu diesem Brief, da ging es darum, das Evangelium zu leben. Und letzte Woche ging es darum, also zumindest in großen Teilen, um Heiligung. Und im letzten Abschnitt von heute, in Kapitel 5, da geht es auch wieder sehr stark um Heiligung. Und deshalb zeige ich euch heute auch, wie eng das Evangelium mit Heiligung verknüpft ist. Möchte ich einen Vers zeigen aus dem Hebräerbrief. Hebräer 12, Vers 14, da heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Kennst du den Vers? Mich begleitet dieser Vers seit gut 30 Jahren. Aber erst letzte Woche im Gottesdienst, der wurde zwar gar nicht zitiert, aber ich habe ein bisschen Heiligungsverse nachgeschlagen. Und im Gottesdienst ist mir diese eine Sache aufgefallen. Eine Sache, als es um Heiligung ging. Ich weiß nicht, wie du diesen Vers verstehst. Ich dachte immer nur daran, dass ich den Herrn sehen will. Und deshalb möchte ich heilig und mit allen in Frieden leben. Das ist mein Herzenswunsch. Das stimmt auch. Das ist definitiv eine Bedeutung dieses Verses. Aber hier steht noch mehr. Niemand wird den Herrn sehen. Verstehst du? Nicht nur ich, sondern keiner sieht den Herrn. Denn der Herr ist nicht sichtbar ohne Frieden und Heiligung. Wo wir den Frieden mit allen anstreben und so leben, wie es Gott gefällt, da wird der Herr sichtbar. Und genau dafür leben wir doch als Gemeinde, oder nicht? Damit Menschen Jesus sehen, damit sie ihn kennenlernen, lieben lernen und in dieser Liebesbeziehung wachsen. Ich muss euch sagen, das motiviert mich mega. Wenn wir auf Frieden und auf Heiligung achten, dann wird der Herr sichtbar. So, wir nähern uns dem letzten Abschnitt im Thessalonicher Brief, ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Geschwister, erkennt die an, die sich für euch abmühen, die euch im Auftrag des Herrn führen und euch sagen, wie man im Glauben lebt. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Außerdem bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und allen anderen Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit. Betet immer zu. Sagt Gott in allem Dank. Denn das ist es, was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Wow. Egal, ob eine Gemeinde jung oder alt ist, wir lesen das so viel von dem, was Gott will. Und Paulus startet damit, Gott will, dass seine Gemeinde von Leitern geleitet wird. Weißt du, für deinen ganz persönlichen Alltag, du alleine zu Hause, da brauchst du keinen anderen als den Heiligen Geist. Du alleine zu Hause. Du brauchst keinen anderen als den Heiligen Geist. Erinnere dich an Johannes 14. Der Heilige Geist tut vier Dinge in diesem Text, Johannes 14. Er lehrt, er leitet, er erinnert dich und er begleitet dich und mich bis in die Ewigkeit. Jede Gruppe von Menschen, eine Ehe, eine Familie, ein Betrieb, ein Volk und auch jede Gemeinde, sie braucht Leiter. Ja, ich bin der Leiter meiner Familie und doch leiten meine Frau und ich gemeinsam, weil wir in Jesus eins sind. Und das ist kein Widerspruch, sondern das ist das Geheimnis liebevoller, gegenseitiger Unterordnung. Die Kinder in unserer Familie, sie sind nicht die Leiter der Familie. Eltern sagen, wo es lang geht, und sie müssen das auch vor Gott verantworten. Gute Eltern, sie leiten mit Liebe und führen in Mündigkeit hinein. Nur ob sich die Kinder leiten lassen, das ist ihre Verantwortung. Genauso sind auch in einer Gemeinde nicht die Schafe die Hirten, sondern Gott hat durch seinen Heiligen Geist Hirten eingesetzt. Sie sagen, wo es lang geht und müssen das auch vor Gott verantworten. Gute Leiter, sie leiten mit Selbstbeherrschung, mit Geduld, mit Liebe und sie führen die Schafe in Mündigkeit. Nur ob sie Schafe leiten lassen, das ist wiederum ihre Verantwortung. Leben, wie Gott es will, das unterscheidet Kinder des Lichts von Menschen, die noch in der Finsternis leben. Du und ich, wir sind Bürger dieser anderen Welt. Und in dieser anderen Welt wird eine andere Sprache gesprochen. Und diese Sprache müssen wir lernen, immer mehr. Keiner spricht sie perfekt, außer Jesus Christus selbst. Er spricht diese Sprache perfekt. Paulus beschreibt hier sozusagen in diesem Text diese neue Grammatik der Sprache. Lebe, wie Gottes will, äußert sich in diesem Text hier, das ist keine abgeschlossene Liste, in folgenden Punkten. Lass dich von deinen Gemeindeleitern leiten, achte und ehre sie. Sei ein Friedensstifter. Hilf anderen eng, mit Jesus zu leben. Kannst eins weiterklicken mal, glaube ich. Sei ein geduldiger Ermutiger. Sei kreativ darin, Gesten der Freundlichkeit zu verschenken. Jeder soll an dir Freude sehen. Sieht bei jedem anders aus, aber sie soll bei jedem sichtbar werden. Hör nie auf zu beten. Und sag Gott Danke, immer wenn es dir gut geht. Sondern in guten und in schlechten Zeiten. Immer. Das ist es, was Gott will. So, aber wie schafft man das? Jesus hat die Grundlage dafür gelegt. Und der Heilige Geist tut den Rest. Lies weiter. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Vers 19 ist das. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet prophetische Aussagen nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Der Heilige Geist hat etwas vor. Lass ihn reden. Lass ihn handeln. Gib ihm immer mehr Raum in deinem Lebenshaus und zeig ihm nicht nur den schön geputzten Eingangsbereich. Er will das ganze Haus füllen und er will es auf Vordermann bringen. Manchmal tut er das auch, indem er durch andere Menschen zu uns spricht. Oh nein, was sollen wir dann machen? Zuhören, prüfen und das Gute behalten. Das nächste gehört auch dazu. Böse Menschen, böse Worte, böse Taten und sogar böse Gedanken, die haben aber in diesem Haus Hausverbot. In deinem Lebenshaus. Die haben Hausverbot. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken nachvollziehen kannst. Ich habe manchmal den Eindruck, aus Angst lassen manche Christen den Heiligen Geist nicht agieren. Und das ist ein großes Problem. Denn Heiligung ohne den Heiligen Geist, wie soll das funktionieren? Heiligung ohne den Heiligen Geist ist Gesetzlichkeit, nichts anderes. Da steht nämlich nur das Werk von Menschen im Fokus und Angst und Kontrolle regieren. Heiligung mit dem Heiligen Geist führt in Freiheit. Und dann steht das Werk von Jesus im Mittelpunkt. Um ihn geht's ja und nicht um uns. Es ist ja wirklich auch so, nicht wer hier vorne steht, ist der eigentliche Lehrer, sondern der, der hier drin ist und der auch in dir ist. Er ist der Lehrer. Der Heilige Geist, der in mir lebt, ist auch der, der in dir lebt. Mit ihm gehen wir mutig nach vorne. Und ich bin richtig krass gespannt, was Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist noch alles vorhaben. Und ich kann von Herzen sagen, ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich auf die Zukunft. Er hat noch so viel vor. Ihr habt mir schon sehr lange zugehört. Ich hätte noch verschiedenste Gedanken, aber lass die alle weg, sondern möchte dich als Abschluss einfach segnen. Und zwar segnen mit den Worten, wie Paulus auch die Thessalonicher gesegnet hat in diesem ersten Brief. Die Band, die darf schon mal nach vorne kommen. Die müssen sich ja hier ein bisschen vorbereiten. Wir singen gleich miteinander ein Lied, was auch wie ein Gebet ist. Ich bete für dieses neue, heilige Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns dazu aufstehen. 1. Thessalonicher 5, Abvers 23. Gott selbst, der Gott des Friedens, erhelfe dir, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre dich völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an dir ist, was Tadel verdient. Der dich beruft, er ist treu. Er wird dich auch ans Ziel bringen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir. Amen.